Ja, es gibt ja Personen, die sehr stark von sich überzeugt sind, die genau wissen, was sie können. Und sofern das nicht irgendwie überheblich rüberkommt, finde ich das auch ziemlich gut, wenn man weiß, was man kann. Es ist gut zu wissen, ja, wenn man weiß, was man kann, welche Fähigkeiten man hat, ob das im privaten Umfeld ist, ob das auch im Berufsleben ist. Natürlich ist es auch gut, wenn man weiß, welche Gaben man von Gott bekommen hat. Und ich glaube, es ist gut und richtig, einfach zu versuchen, das, was man kann, auch bestmöglich einzusetzen. Und wenn man so überzeugt ist, hier und hier will Gott mich gebrauchen, das ist mein Platz, dann ist das positiv. Wenn man einfach weiß, was seine Gaben sind, dann wird man sich auch von vielleicht manchen Hindernissen nicht so leicht entmutigen lassen, von denen wir letzte Woche auch gehört haben, sondern das so stattdessen als Chance sehen, irgendwie zu wachsen, Gott zu erleben und weiter zu reifen. Wenn ich ehrlich bin, dann gehöre ich nicht wirklich zu dieser Gruppe von Menschen. Ich bin oft am Zweifeln, frage mich dann so, ja, bin ich der Richtige für das und das? Oder ist es gut genug, was ich mache? Kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Jemand anderes kann das besser als ich. Soll der das vielleicht lieber machen? Und ich merke irgendwie so insgesamt, dass wir uns als Christen nicht immer leicht tun, uns zu unseren Gaben ja so richtig zu bekennen. Ich habe das auch hier relativ selten gehört, dass jemand sagt, das und das ist meine Gabe, das kann ich richtig gut. Das wäre, glaube ich, gar nicht falsch, wenn man so denkt. Natürlich brauchen wir so eine demütige Haltung, ja, keine Frage. Wir dürfen wissen, dass wir alles von Gott bekommen haben. Jede Gabe kommt von Gott. Wir haben da keinen Grund, jetzt irgendwie stolz zu sein oder irgendwie selbstherrlich zu sein. Aber, und ich habe da ein tolles Zitat gefunden oder wurde mir zugespielt quasi von Luther, der sagt, es ist nicht Demut, wenn einer leugnet, die Gaben zu haben, die Gott ihm gegeben hat. Es ist nicht Demut, wenn einer leugnet, die Gaben zu haben, die Gott ihm gegeben hat. Wir können also auch von dieser berühmten anderen Seite vom Pferd fallen, wenn man nämlich sagt, ja, ich habe keine Gabe, ich kann mich irgendwie von Gott nicht gebrauchen lassen, ich setze sie lieber gar nicht ein, bevor ich etwas falsch mache. Dann werde ich noch mit anderen verglichen oder ich werde kritisiert. Also nee, ich habe gar keine Gabe. Wenn du so denkst, dann habe ich noch ein Zitat, diesmal nicht von Luther, sondern von Paulus. Er sagt, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist. Der Vers wird uns heute noch mehrmals begegnen. Lass die Gabe nicht ungenutzt, sagt er, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Wir sind heute am Ende unserer Predigtreihe begabt, haben uns jetzt einige Zeit ja genommen, über dieses Thema nachzudenken. Und jetzt bin ich mal fies und möchte einfach mal von euch wissen, gibt es so einen Satz, einen Gedanke, der irgendwie hängen geblieben ist in den letzten Wochen? Wer traut sich, was zu sagen?
Dass wenn wir die Gnadengaben auch einsetzen, miteinander jeder seine Gabe, dass es dann zum Aufbau der ganzen Gemeinde einfach dienlich ist. Von daher, dass jeder seine Gabe einsetzt. Das fand ich wirklich, ja, das ist ein wichtiger Gedanke.
Ja. Genau. Noch jemand irgendwas, was hängen geblieben ist, was man sich gemerkt hat?
Mir ist nur wichtig geworden, dass wir so vielseitig sind und dass es ganz arg nötig ist, damit jeder sich ja einfach gebrauchen lassen kann, weil wir so leicht ja unterhaut. Wir sind ja Glieder in der Unterschiedlichkeit, genau aus dem Grund, weil wir uns ja ergänzen müssen, damit Jesus was wirklich tun kann, auch durchführt. Und dass es dann auch zur Reife ist.
Ja, sehr gut, Gabi. Genau, das ist auch so die Zusammenfassung von dem ersten Teil der Predigtreihe. Das war die erste Predigt, diese Gleichung, erinnert euch noch, Vielfalt plus Einheit gleich Reife. Ja, das ist, was du gerade gesagt hast, Gabi. Vielfalt ohne Einheit oder Einheit ohne Vielfalt läuft irgendwie ins Leere. Deswegen brauchen wir beides. Dann haben wir eine Definition von Geistesgaben gehört. Eine Geistesgabe ist eine besondere Fähigkeit, die Gott jedem Christen nach seiner Gnade gibt, und die zum Aufbau des Leibes eingesetzt werden soll. Ich muss nicht diesen Satz auswendig lernen, aber eigentlich besteht dieser Satz aus drei Teilen. Erstens, jede Gabe kommt von Gott. Zweitens, jeder Christ hat eine Gabe. Und drittens, sie soll zum Aufbau von anderen eingesetzt werden. Und wir wurden von Clemens ermutigt, ja, einfach anzufangen, verschiedene Dienste auszuprobieren, sich an bestimmten Stellen in Gottes Reich einzusetzen, sich auch irgendwie Feedback zu holen, mit anderen darüber zu sprechen, einfach loslegen. Und wenn du nicht weißt, was deine Gabe sein kann oder wie du sie einsetzen kannst, da haben wir ja diverse Listen auch verteilt, die da so ein bisschen eine Hilfe sein können. Mir ist noch ein Satz hängen geblieben von der Predigt von Heinrich letzte Woche. Wir sollen Gaben nicht vergraben, sondern genießen und begießen. Kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Ja, auch da, es geht nicht darum, dass wir ja möglichst viel erreichen, sondern es geht darum, dass wir unsere Gaben, die wir haben, einfach nicht verstecken, nicht vergraben, sondern dass wir sie pflegen, dass wir sie für Gott einsetzen. Und heute zum Abschluss wollen wir uns nochmal so ein ganz praktisches Beispiel von jemandem anschauen, der seine Gaben auf ja, eine total wunderbare Weise eingesetzt hat, auch wenn es nicht immer ganz leicht war. Wir beschäftigen uns ja in den Kleingruppen, gerade mit dem Timotheusbrief, und dann war es irgendwie naheliegend, auch über Timotheus mal nachzudenken. Und ja, ich schreibe den Satz schon direkt jetzt mal an die Wand, was ihr euch heute merken dürft, nämlich genau diesen Vers, den ich schon vorgelesen habe: Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist. Und wir wollen einfach mal schauen, wie Timotheus sein volles Potenzial entfalten konnte. Und dazu lesen wir einen kurzen Text aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 4. 1. Timotheus 4, ab Vers 12. Da schreibt Paulus: Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Ja, wir lesen in diesem kurzen Abschnitt, in diesen paar Versen, schon tatsächlich einiges über die Gaben, die Timotheus hatte, über seine konkrete Aufgabe und auch über so manche Herausforderungen in seinem Dienst. Und wir werden jetzt im Laufe der Predigt immer wieder auf diesen Text auch zurückkommen, aber ich fand es mal ganz hilfreich, sich so dieses ganze Leben, dieses geistliche Leben von Timotheus nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen. Gibt ja leider nicht so eine zusammenhängende Geschichte in der Bibel über Timotheus, wie wir das von, keine Ahnung, von Josef zum Beispiel kennen oder von anderen, von David auch. Man muss sich das so ein bisschen zusammensuchen aus der Apostelgeschichte, aus diversen Briefen, und das möchten wir heute mal versuchen, gemeinsam zu tun. Das ergibt dann so ein gewisses Gesamtbild. Also zunächst mal kann man sich fragen, wie wurde er denn für seinen Dienst vorbereitet? Timotheus hatte eine jüdische Kindheit, er hatte eine jüdische Mutter, er hatte einen griechischen Vater, das wissen wir aus Apostelgeschichte 16, und er kennt die Schrift, die Tora, ja, von Kindbeinen an, das wissen wir aus dem 2. Timotheusbrief. Das heißt, die Mutter von Timotheus, die war wohl ja ziemlich religiös, sie hat es ernst genommen, sie hat ihn religiös erzogen, das war ihr wichtig, und deswegen wusste Timotheus auch schon sehr viel über Gott. Und dieses Wissen war auch eine gute Grundlage für seinen späteren Dienst, aber natürlich ist für den rettenden Glauben deutlich mehr nötig. Zunächst hatte er als Jude nicht so diese persönliche Beziehung zu Gott, wie wir sie kennen. Über die genauen Umstände seiner Bekehrung ist gar nicht so viel bekannt. Zum ersten Mal erwähnt wird Timotheus in eben Apostelgeschichte 16. Da heißt dann im Vers 1, er, in dem Fall Paulus, gelangte aber nach Derbe und Lystra, und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Paulus wollte, dass dieser mit ihm auszog. Das heißt, Paulus war ja auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs. Das können wir uns auch auf der Karte anschauen. Also hier in Lystra hat er dann Timotheus getroffen. Und er wird eben als Jünger schon bezeichnet. Einer, der ein gutes Zeugnis vor den Brüdern dort hat. Das heißt, die Bekehrung, die wird schon eine Weile her gewesen sein. Aus dem zweiten Timotheusbrief wissen wir, dass sich zunächst seine Großmutter und seine Mutter bekehrt haben. Im Anschluss dann auch er selbst. Ja, wie haben sie vom Evangelium erfahren? Ganz einfach, Paulus war auch schon bei seiner ersten Missionsreise in der Gegend. Auch die Karte haben wir, glaube ich, bei Clemens gesehen. Da ging es noch andersrum. Ja, da kam Paulus eben von hier oben, von Ikonium. Da war es nicht so schön für ihn. Da gab es großen Widerstand. Er musste fliehen, ist eben nach Lystra geflohen. Da wurde es auch nicht besser. Da wurde er gesteinigt. Sehr wahrscheinlich, dass es die ganze Stadt mitbekommen hat. Er ist weiter dann nach Derbe geflohen. Und dann finde ich total spannend, dann ist er den Weg wieder zurückgegangen durch die Städte, wo er verfolgt wurde, wo er gesteinigt wurde, hat die Gläubigen dort gestärkt, hat teilweise Älteste schon eingesetzt. Lesen wir Apostelgeschichte 14. Und in diesem ganzen Umfeld wird wohl auch Timotheus und seine Familie zum Glauben gekommen sein. Das heißt, sie haben zum einen das Evangelium gehört, die haben die rettende Botschaft von Jesus gehört. Und zum anderen haben sie ja schon hautnah miterleben müssen, was es kosten kann, sich zu Jesus zu bekennen. Und zwischen diesen beiden Besuchen in Lystra liegen schätzungsweise 4 Jahre, in denen Gott ganz intensiv an Timotheus gewirkt hat und ihn vorbereitet hat, sodass er so gereift ist, dass Paulus ihn direkt auf seine zweite Missionsreise mitgenommen hat. Wir haben gelesen, dass er ein gutes Zeugnis von den Brüdern hatte. Und ich glaube, das ist mega wichtig für so eine Aufgabe, die Timotheus hier auch eingegangen ist. Ich weiß nicht, ob ihm das bewusst war, diese Tragweite, die das hatte. Ein paar Monate später haben sie die ersten Gemeinden auf europäischem Boden gegründet. Das heißt, sowohl der Glaube als auch der Charakter von Timotheus haben sich schon in der Zeit, bevor Paulus ihn mitgenommen hat, irgendwie bewährt. Ja, und beides ist eben mega wichtig, Glaube und Charakter, wenn man seine Gaben auch fruchtbringend wirklich einbringen möchte für Gottes Reich. Ja, wer einen großen Glauben hat und wer ganz stark ausgeprägte Gaben hat, aber totale Charakterprobleme hat, der wird kein großer Segen für andere sein können. Und was mir aufgefallen ist, jeder noch so große Dienst fängt erstmal im ganz Kleinen an. Ich glaube, das ist auch so ein Grundprinzip von Gott. Das haben wir auch in dem Gleichnis letzte Woche nochmal gehört, von den anvertrauten Pfunden. Da sagt der König eben zu seinem Knecht, recht so, du guter, treuer Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über vieles bekommen. Und Timotheus war auch so jemand, der im Kleinen treu war, der sich unterordnen konnte, der war ja, sicher so ein Teamplayer, er hatte gleichzeitig ein ganz großes Herz eben für andere, für Gottes Reich. Er hat sich selber auch nicht aufgedrängt, irgendwie in den Mittelpunkt gestellt, sondern es heißt explizit, dass Paulus wollte, dass er ihn begleitete. Und wenn Gott jemanden beruft zu einer Aufgabe, ja, ob das jetzt so eine große Missionsreise ist oder was Kleineres, dann rüstet er uns auch mit allem aus, was wir für diese Aufgabe brauchen. Timotheus hat genau die Gaben bekommen, die er gebraucht hat. Und andere Brüder haben diesen Dienst und diese Gaben von Timotheus auch bestätigt. Wenn wir nochmal in unseren Text gucken, 1. Timotheus 4, Vers 14, heißt es eben, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir und so weiter, die dir gegeben wurde, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Das heißt, auch die damaligen Ältesten hatten offenbar den Eindruck, dass ja, Timotheus mitziehen soll, dass das jetzt sein Auftrag ist von Gott. Ich denke, nicht jede Gabe muss durch Handauflegung der Ältesten bestätigt werden, ich glaube, das ist klar. Aber in diesem Fall ist es irgendwie auch naheliegend, bei so einer großen Aufgabe ja, das auch sichtbar zu bestätigen. Ja, so als Zeichen auch für Timotheus von den Ältesten, ja, wir stehen hinter dir, wir stehen zu deinem Dienst und Wir finden es gut, wenn du deine Gaben hier einbringst. Und ich glaube, das war wichtig auch für Timotheus, diesen Rückhalt zu bekommen, dieses Feedback zu bekommen, genauso wie das für uns hilfreich ist, Feedback zu bekommen, wo andere uns sehen, die eigenen Gaben auch bestätigen zu lassen. Es müssen eben nicht zwingend Älteste sein, aber deswegen haben wir auch gesagt, wenn ihr überlegt, was eure Gaben sind, holt euch Feedback von anderen, redet mit anderen darüber. Ja, Timotheus war also bereit für seinen Dienst. Wie sah das jetzt genau aus? Welche Gaben hatte denn Timotheus eigentlich? Ich glaube, drei Gaben stechen da sehr raus. Er war Evangelist, er war Hirte und er war Lehrer. Und ich bin einfach mal nur diese beiden Timotheusbriefe durchgegangen, habe mir so ein paar Verse rausgeschrieben, wo das so rauskommt, welche Gaben Timotheus hatte. Paulus sagt, er soll Jünger machen, er soll sich multiplizieren, er soll andere anleiten, ihn zu ersetzen. Er soll das Werk eines Evangelisten tun. Das heißt, er hatte so diese ganz konkrete Aufgabe, andere Menschen zum Glauben zu führen und sie weiterzubringen, zu Jüngern zu machen, die selbst Jünger machen. Er sollte das Werk eines Evangelisten tun. Aber nicht nur das, sondern er war eben auch Hirte. Und Hirte sind ja immer Vorbilder. Wenn wir wieder in unseren Text schauen, in Vers 12, schreibt ihm Paulus hier, niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Reinheit. An anderer Stelle schreibt er, er soll ein Aufseher über das Haus Gottes sein, er soll respektvoll, aber dringend andere ermahnen, er soll keine Klagen gegen Älteste annehmen, er soll das bewahren, was Gott ihm anvertraut hat, und er soll andere überführen und zurechtweisen und mit Langmut ermahnen. Also alles solche Eigenschaften, die ein Hirte braucht, um eine Gemeinde ja, wirkungsvoll zu führen. Und eine weitere Gabe, er war sicher auch ein guter Lehrer. Auch das lesen wir hier in unserem Text, Vers 13. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen und auf das Lehren. Und da gibt es auch viele andere Stellen in den Briefen. Er soll einigen Weisungen erteilen, 1. Timotheus 1, Vers 3. Er soll anderen erklären und Dinge vor Augen führen. Viermal heißt es, er soll irgendwas gebieten, ja, oder lehren. Er soll Acht haben auf die Lehre. Er soll törichte Streitfragen soll er abweisen und er soll das Wort predigen. Also es war sicher so eine ganz wesentliche Aufgabe im Dienst von Timotheus, auch zu lehren. Und ich habe das schon angekündigt, neben diesen ganzen Gaben hat er eben auch wirklich Charakterstärken, die ihn umso fähiger gemacht haben. Er war ein Vorbild für die Gläubigen, er war ein guter Diener. Er sollte eben respektvoll ermahnen, nicht irgendwie überheblich sein. Er sollte auch mitleiden, ja, die Last von anderen mittragen. Er hat das alles nicht zu seiner eigenen Ehre gemacht, sondern er hat gewusst, er ist ein Arbeiter Gottes und er war Gott auch gehorsam. Also neben diesen vielen Gaben war auch sein Charakter ganz entscheidend bei seinem Dienst. In unserer Predigtreihe geht es jetzt darum, seine eigenen Gaben zu entdecken und einzusetzen. Und ich glaube, Timotheus war sich seiner Gaben ziemlich bewusst. Und das war jetzt schon eine lange Liste. Und wenn man sich jetzt anschaut, was er alles gemacht hat, wie er sie eingesetzt hat, dann ist es ähnlich umfassend. Es ist nicht so ganz einfach, das nachzuvollziehen, in welcher Reihenfolge das alles geschehen ist, wo er wie gewirkt hat. Aber was wir wissen, ist eben, dass er Paulus auf seiner zweiten Missionsreise eben begleitet hat. Auch bei der dritten war er dann mit dabei. Oft waren sie gemeinsam unterwegs. Manchmal waren sie aber auch getrennt voneinander. Und er hat mindestens fünf ganz spezielle Aufgaben bekommen. Er wurde nämlich nach Thessalonich geschickt, hier oben. Warum? In 1. Thessalonicher 3, Vers 2 heißt es, um zu stärken und zu trösten. Deswegen wurde er zu dieser Gemeinde gesandt. Er wurde auch zu den Korinthern geschickt, hier unten. Er sollte die Gläubigen dort erinnern, was Paulus schon gelehrt hat. 1. Korinther 4 heißt es da, er wird euch an das erinnern, was ich, Paulus, in den Gemeinden über Jesus Christus lehre. Er wurde drittens auch zu den Philippern geschickt, hier oben wieder. Da schreibt Paulus, ja, ganz überschwänglich von Timotheus: Ich kenne keinen, der so aufrichtig wie er um euch besorgt ist. In Philipper 3, Vers 20. Ich kenne keinen, der so aufrichtig wie er um euch besorgt ist. An einer Stelle wurde er noch in Ephesus zurückgelassen, da ist Paulus dann alleine weitergezogen. Ja, er sollte einfach dort die Leitung übernehmen. Oder das heißt einfach, also auch eine große Aufgabe wieder. Ja. Er sollte den Leuten dort gebieten, keine fremden Lehren zu verbreiten. Und ja, dieser große Auftrag, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll, das sticht so aus dem ersten Timotheusbrief auch heraus. Und als letztes, das ist nicht auf der Karte, er wurde noch nach Rom gerufen. Das lesen wir dann im letzten Brief von Paulus, den er geschrieben hat, aus dem Gefängnis an Timotheus, um ihn persönlich zu ermutigen. Ich habe das hier nochmal auf der Folie zusammengefasst. Paulus sagt, alle haben mich verlassen. Der und der ist gegangen und so. Bitte komm du, ich brauche deinen Trost. Und wir merken schon, das ist eine total, also das reicht für mehrere Leben, glaube ich, so eine Liste an Aufgaben. Und die waren teilweise recht schwierig, wenn man so an die Korinther denkt und an deren Umstände, in denen sie gelebt haben. Teilweise waren es sicher auch dankbare und ermutigende Aufgaben bei den Philippern. In Ephesus sollte eben ein Vorbild vor allen Gläubigen sein. Also in jedem Fall sehr herausfordernde Aufgaben. Und besonders für Timotheus, glaube ich, war es herausfordernd, weil er eben in diese großen Fußspuren von Paulus steckte. Also Paulus, dieser Überapostel, sage ich mal, ja, dieser Überevangelist, dieser Lehrer durch und durch auf der einen Seite und Timotheus auf der anderen Seite, der eben deutlich jünger war zum einen, der auch deutlich ängstlicher war als Paulus. Der war nicht gleichermaßen überzeugt und konnte nicht gleichermaßen selbstsicher auftreten. Und mich würde es nicht wundern, wenn Timotheus wirklich so an der einen oder anderen Stelle gedacht hat, ja, ich kann das nicht, Paulus kann das unbestritten um Längen besser als ich, soll er das lieber machen. Sicher besser, wenn Paulus die Gemeinde besucht und sie stärkt. Und vielleicht denken wir, oder vielleicht denkst du eben auch manchmal so, ja, das ist zu groß für mich, ich kann das nicht, es gibt jemanden, der das besser kann. Also ich kann das ziemlich gut nachvollziehen, wenn er so gedacht haben sollte. Timotheus war auf jeden Fall total begabt, haben wir gelesen, wie ausgeprägt auch seine Gaben waren. Aber er war eben zugleich auch zurückhaltend, eben nicht einer, der um jeden Preis so diese wichtigsten Aufgaben übernehmen wollte. Er war ziemlich sicher auch unsicher und sensibel an die Korinther. Schreibt Paulus auch was ganz Bemerkenswertes. Da sagt er, wenn Timotheus zu euch kommt, seht zu, dass er ohne Angst bei euch sein kann. Denn er arbeitet wie ich für den Herrn. Also vielleicht wurde er gar nicht so richtig für voll genommen von den Geschwistern dort. Und trotzdem hat er diese große Aufgabe bekommen, für sie dort zu sorgen. Das heißt, Timotheus hat auf der einen Seite diese vielen starken Gaben bekommen, und trotzdem hat er immer wieder Ermutigung gebraucht, seine Gaben auch ja, einzusetzen, fortlaufend einzusetzen. Lesen wir einfach nochmal unseren Predigttext unter diesem Gesichtspunkt. Ich lese nochmal diese paar Verse vor. Niemand verachte deine Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig. Lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar werden. Also Paulus erinnert ihn hier nochmal dran. Du hast diese Gaben bekommen. Die Ältesten haben das bestätigt. Es hat sich auch schon gezeigt, wie fruchtbar dein Dienst war. Und jetzt bleib dabei. Vernachlässige nicht die Gnadengabe, zieh dich nicht zurück, sondern setze sie weiter mutig für Gott ein. Es ist irgendwie offensichtlich, dass er nicht so das allerbeste Selbstvertrauen hatte Und dass er vielleicht auch nach Gründen gesucht hat, warum er der Falsche ist für so manche Aufgabe. Und genauso werden wir auch immer Gründe finden können, warum wir unsere Gaben eben nicht für Gott einsetzen. Ja, warum das lieber andere machen sollten. Ist mir völlig klar, jeder kann da Gründe finden, warum jemand anders besser geeignet sein könnte. Aber was können wir jetzt lernen? Was können wir uns abschauen vielleicht von Timotheus? Ein Gedanke, der da vielleicht helfen kann: Schau nicht zu sehr auf andere, sondern schau auf Gott. Wie meine ich das? Natürlich dürfen wir auf die Bedürfnisse von anderen schauen. Wenn wir unsere Gaben einsetzen, dann immer zum Wohl und zur Erbauung von anderen. Natürlich dürfen wir auch auf andere schauen, um irgendwie zu lernen. Wir dürfen uns Dinge abschauen, definitiv. Und ich finde es richtig gut, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, in unserem Dienst auch voranzukommen, wenn wir uns gegenseitig zu Vorbildern werden. Wenn wir so jemanden wie den Paulus in unserem eigenen Leben haben, zu dem wir aufschauen können, wo wir uns Feedback holen können, wo wir lernen können, aber wo wir uns eben nicht vergleichen sollen. Also, und das meine ich, wenn ich sage, schau nicht so sehr auf andere, dann vergleich dich nicht mit anderen. Was hätte es Timotheus genutzt, wenn er sich immer mit Paulus verglichen hätte? Ja, natürlich, Paulus hätte das vielleicht, vermutlich besser gemacht. Aber was nützt es, hätte es Timotheus genutzt? Und was nützt es uns, wenn wir uns mit anderen vergleichen? Wenn wir unsere Gaben einsetzen, dann geht es auch überhaupt gar nicht darum, dass wir irgendwie der Beste sind in dem, was wir tun. Das heißt, wenn wir von Gott eine bestimmte Gabe geschenkt bekommen haben, dann dürfen wir sie einsetzen. Ja, ganz egal, ob es in deinen Augen vielleicht jemand gibt, der das besser kann. Und deswegen kommen eben hier diese zwei ganz konkreten Erinnerungen von Paulus. Zum einen eben, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Und an anderer Stelle schreibt er noch im zweiten Brief: Ich erinnere dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, wieder aufleben zu lassen. Er sagt, vernachlässige nicht das, was Gott dir geschenkt hat. Setze es ein, investiere es in Gottes Reich. Und das haben wir jetzt auch schon oft gehört, jeder von uns hat eine Gabe, mindestens eine Gabe, wahrscheinlich mehrere, aber wirklich jeder von uns hat solche Gaben. Das heißt, du bist begabt, war auch in so einem Satz, den Clemens am Anfang gebracht hat. Und wir ehren Gott, wenn wir diese Gaben, die wir haben, zur Erbauung von anderen einsetzen. Eben völlig unabhängig davon, ob es jemand anders besser machen kann. Wenn wir unsere Gaben einsetzen, dann ehren wir Gott. Wenn zum Beispiel nur die predigen dürften, die es am besten können, dann würde ich wahrscheinlich heute nicht hier stehen. Und deshalb, genau aus diesem Grund, ist es, glaube ich, so wichtig zu wissen, was seine eigenen Gaben sind und zu wissen, an welchem Platz Gott einen gebrauchen möchte, um sich da eben nicht verunsichern zu lassen. Wenn er also Gott zum Beispiel die Gabe des Dienens gegeben hat, ja, dann setzt es ein, auch wenn es andere gibt, die vielleicht mehr Zeit haben, mehr Möglichkeiten haben, das irgendwie in deinen Augen besser machen, ganz egal. Oder wenn jemand anderes noch begabter ist als du in der Seelsorge. Ja, er oder sie wird sich auch nicht um jeden kümmern können. Das heißt, wenn es deine Gabe ist, und bitte nur dann, dann setze die ein. Das ist total wertvoll. Wenn du die Gabe der Gastfreundschaft hast, aber wenig Platz zu Hause hast vielleicht, weil es andere gibt, die irgendwie gerade ein Riesenhaus haben, dann kannst du trotzdem überlegen, wie kann ich diese Gabe für andere einsetzen. Es gibt sogar ein Buch dazu, Platz ist in der kleinsten Hütte, heißt es. Das heißt, egal was die Gaben sind, wir dürfen da auch nach kreativen Möglichkeiten suchen, wie können wir unsere Gnadengaben, die wir von Gott bekommen haben, immer wieder neu anfachen, wie es ja heißt. Und wir kommen immer wieder darauf zurück, der erste Schritt ist natürlich, du solltest deine Gaben kennen und einfach ausprobieren. Schauen wir nochmal in den Text rein. Den Vers 15 lese ich nochmal oder nochmal ab Vers 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Und dann bedenke dies sorgfältig. Oder man kann es auch übersetzen, übe es ein. Lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Paulus ermutigt also Timotheus immer wieder, seine ganze Aufmerksamkeit auf seine Gaben zu richten. Sich darin zu üben, ja, besser zu werden, sie auszuleben. Das heißt, er soll Fortschritte machen, er darf Fortschritte machen. Und das heißt eigentlich nichts anderes, wenn er Fortschritte macht, dass er noch nicht perfekt ist. Aber er muss auch nicht perfekt sein und wir müssen auch nicht perfekt sein, um unsere Gaben einzubringen. Wir können da, wo wir sind, anfangen, uns für Gott einzubringen. Wir dürfen auch selbst darin wachsen, wir dürfen selbst Fortschritte machen. Auch ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Unvollkommenheit eben kein Hinderungsgrund ist. Und das heißt auch im Umkehrschluss, dass wir auch als Gemeinde irgendwie geduldig und auch barmherzig sein sollten mit Geschwistern, wenn sie eben Gaben ausprobieren. Und wenn die eben noch nicht perfekt sind. Wir dürfen auch da Fortschritte erwarten. Schau also nicht zu sehr auf andere, sondern schau auf Gott. Zum einen vergleich dich mit anderen und zum anderen schau auf Gott. Das ist so eine weitere Lektion im Überwinden von Herausforderungen, die man vielleicht hat. Wenn wir an Timotheus denken, ja, der hat es eben nicht immer leicht. Er war eben deutlich jünger, er war deutlich ängstlicher als Paulus. Wir erinnern uns, dass er das auch so geschrieben hat an die Korinther, dass sie zusehen sollen, dass Timotheus ohne Furcht da arbeiten kann. Und Timotheus selbst wird auch hier ermuntert, niemand verachte deine Jugend. Und ja, Timotheus dachte es vermutlich. Ja, Paulus ist älter, er ist weniger furchtsam, wäre es also besser gewesen. Paulus hätte das alles alleine gemacht. Ja, ziemlich sicher nicht. Sondern, was sollte Timotheus machen? Er sollte diese Furcht, die er hatte, überwinden, indem er voll auf Gott vertraut, indem er auf Gott geschaut hat. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7, schreibt er eben nochmal, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, sehr toll, dass Timotheus das konnte. Und ja, der war vielleicht ein bisschen ängstlicher, aber das ist immer noch so ein krasses Beispiel in der Bibel. Also was der an Aufgaben hatte, was der an Gaben hatte und wie ausgeprägt es war. Vielleicht war er nicht ganz so furchtlos wie ein Paulus, aber auch ein Timotheus wurde mit Sicherheit auf eine ganz besondere Weise gesegnet und gebraucht. Ja, würde ich genauso sehen. Und das kann man auch nicht kopieren oder nachmachen, aber das müssen wir auch gar nicht. Wir müssen Timotheus nicht kopieren. Und das Schöne ist ja, das Faszinierende ist ja, dass wir alle exakt denselben Geist bekommen haben wie ein Timotheus und wie ein Paulus. Auch wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit bekommen, sondern wir alle haben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit bekommen. Und der Heilige Geist in uns macht uns ja überhaupt erst fähig, unsere Gaben auch wirklich fruchtbringend für Gottes Reich einzusetzen. Das heißt, wir sollten und wir dürfen uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen oder auf die natürlichen Gaben, die wir vielleicht von Geburt an schon haben. Weil das macht uns stolz, wenn wir denken, das bin ich und das kann ich einfach gut und das lasse ich auch so raushängen. Das ist der falsche Ansatz. Wir sollen auf Gott vertrauen, dass er uns alles gibt, was wir brauchen. So wie er Timotheus alles gegeben hat und Paulus alles gegeben hat, was sie gebraucht haben, gibt er auch uns, was wir brauchen. Das heißt, wir haben alle, auch wie wir sitzen, wir haben alle denselben Geist bekommen, aber wir haben unterschiedliche Gaben und wir haben unterschiedliche Aufgabengebiete. Wir haben also diese Einheit im Geist und wir haben diese Vielfalt an Gaben. Wenn wir die einsetzen, haben wir eben schon gelernt vor Wochen, dann kann es auch zur Reife kommen in unserer Gemeinde. Also vernachlässigen auch wir nicht unsere ganz persönlichen Gnadengaben, sondern versuchen sie immer wieder neu anzufachen. Ja, wir haben jetzt in den letzten 4 Wochen viel gehört. Wir haben immer wieder gehört, dass jeder von uns Gaben hat. Wir haben gehört, dass es immer wieder auch Hindernisse geben kann, dass es Rückschläge geben kann. Und ich möchte uns deshalb nochmal am Ende dieser Predigtreihe wirklich Mut machen, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Das, was Gott dir geschenkt hat, für andere einzusetzen, weiterzuentwickeln, auch besser zu werden, irgendwie Fortschritte zu machen, wie es auch in unserem Text heute heißt. Das heißt, ganz konkret, wenn man weiß, was seine Gaben sind und wenn man vielleicht auch schon Erfahrung hat, kann man trotzdem versuchen, ja, noch besser zu werden. Man kann sich mit anderen darüber austauschen, man kann Bücher zu dem Thema lesen, man kann auch ein Seminar besuchen über, keine Ahnung, über Seelsorge, über Kinderstunde, über Homiletik. Wir dürfen, so wie Timotheus auch, in dem, was wir tun, Fortschritte machen. Nicht, um mit anderen zu konkurrieren, sondern um eben Gott mehr und mehr damit zu ehren. Und das ist mir auch noch wichtig, dabei geht es auch nicht um Perfektion, ja, oder um Vollkommenheit, sondern es gibt ein anderes schönes Wort, es geht um Exzellenz, das heißt, ja, sein Bestes geben, das Beste, was man hat, für Gott geben. Das heißt, wir müssen nicht perfekt sein, aber wir dürfen das Beste von uns einsetzen und Gott geben. Und ich bin überzeugt, wenn wir das tun, dann dürfen wir das auch erleben, wie wir das ja auch schon tun. Ist ja kein Geheimnis, dass wir Einheit und auch Vielfalt hier auch selbst schon in unserer Gemeinde erleben dürfen. Und da freue ich mich immer wieder drüber und bin dankbar, dass wir das so erleben. Ich bin dankbar für jeden von euch, für jede Gabe, die innerhalb, aber auch außerhalb unserer Gemeinderäume eingesetzt wird, die ganz generell in Gottes Reich eingesetzt wird. Das ist einfach total wertvoll, wenn wir das teilweise gemeinsam tun und teilweise hat jeder auch seinen eigenen Bereich, in der er wirkt. Und das Schöne finde ich so, wenn wir in die Bibel schauen und ganz egal, an welcher Stelle wir sie aufschlagen, wir sehen ja immer so eine Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir selbst Teil dieser Geschichte sind, wo wir auch in großen und in kleinen Dingen an der Geschichte Gottes mitschreiben können, mitwirken können. Und wenn wir unsere Gaben einsetzen, egal ob es große oder kleine Dinge sind, dann hat es auch, ja, konkrete Auswirkungen auf die Ewigkeit. Also wie wunderbar ist das, dass wir mit dem, was wir tun, auch Auswirkungen auf die Ewigkeit ausüben. Deshalb, zum letzten Mal heute, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, fache sie immer wieder neu an. Gott zur Ehre. Amen. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns Gaben schenkst, dass du uns Gaben geschenkt hast und dass wir sie einbringen dürfen in deinem Reich. Ich danke dir, dass wir Vorbilder haben, die wir ja in der Bibel entdecken können. Ich danke dir für einen Timotheus, der ja so viele Gaben hatte, der auch so ausgeprägte Gaben hatte und der gleichzeitig trotzdem vor Herausforderungen stand. Und wir dürfen sehen, wie du ihn immer wieder ermutigt hast, wie du auch andere Geschwister wie den Paulus benutzt hast, um ihn zu ermutigen, dass er seine Gaben weiter einsetzt, dass er die Furcht auch überwindet und auf dich schaut, Herr. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir auch zu solchen Ermutigern werden und dass wir uns von Hindernissen irgendwie nicht abhalten lassen, unsere Gaben einzusetzen für dich, Herr. Darum geht es, dass du im Mittelpunkt stehst, dass du geehrt wirst durch das, was wir tun. Hilf uns dabei, wirklich diesen Blick zu haben, uns auch nicht mit anderen zu vergleichen, uns irgendwie abhalten zu lassen, wenn andere was besser können, sondern in dem Bereich, wo wir den Eindruck haben, du willst uns gebrauchen, Herr, da lass uns mit ganzer Kraft und vollem Einsatz für dich da sein. Ich möchte beten, dass wir Fortschritte auch selbst sehen dürfen, dass du uns weiter wachsen lässt und reifen lässt, dass wir besser werden in dem, was wir tun, wirkungsvoller für dich unsere Gaben einsetzen, Herr. Danke, dass dein Geist in uns wirkt und uns verändern kann. Ich bete, Herr, dass wir als Gemeinde in diesem Punkt vorankommen, dass wir auch als Gemeinde insgesamt darin wachsen dürfen. Und ja, ich bete um Einheit, ich bete um Vielfalt und um Reife. Danke, Herr, dass wir all das von dir erbitten dürfen. Amen.